Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft.
Longevity und der Wunsch nach ewigem Leben ist so allgegenwärtig wie nie zuvor. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital Gesundheits Podcast. Die gute Nachricht in Bezug auf Longevity, also der Langlebigkeit, ist, die Chance, jung zu bleiben, war auch nie größer. Wir können fit, schmerzfrei und klar im Kopf bis ins hohe Alter bleiben. Wie genau? Das weiß Dr. Ulrich Bauhofer, Uli, einer der beiden ersten westlichen Schulmediziner, die den Ayurveda in Indien von führenden Spezialisten erlernen durfte. Und mit der Ayurveda-Medizin legt er eine einfach umsetzbare Navigation durch den Alltag vor, mit dem Ziel, die biologische Uhr zurückzudrehen und dem eigenen Leben mehr topfitte Jahre abzugewinnen. Klingt toll. Heute ist er hier bei mir und ich freue mich sehr, Uli, dass du da bist.
Hallo Clarissa, ich freue mich auch sehr.
Du warst ja 1980 einer der beiden ersten westlichen Schulmediziner, die den Ayurveda in Indien von führenden Spezialisten erlernen durfte. Ich habe es gerade gesagt. Wie kam es denn eigentlich dazu?
Das ist eigentlich eine längere Geschichte, weil der Weg ist ja relativ unkonventionell, den ich eingeschlagen habe. Ich habe meine Doktorarbeit gemacht über eine Meditationstechnik. Das ist die transzendentale Meditation. Eine ganz einfache, mühelose Technik aus der Yoga-Tradition. Und mein Doktorvater war ein Geriater. Mhm. Sind also die Mediziner, die sich mit älteren Menschen und deren Krankheiten auseinandersetzen. Und er hatte eine ganz große Leidenschaft, das waren nämlich die sogenannten Centenarians, also die über 100-Jährigen. Zu seiner Zeit gab es keinen einzigen über 100-Jährigen in Deutschland, den
ich... Ich wollte gerade fragen, ja, wie viele gab es denn davon?
Ja, zu der Zeit gab es noch nicht so wahnsinnig viele. Im Gegensatz zu heute. Heute haben wir über 25.000 allein in Deutschland. Und mein Doktorvater hat also diese zu der Zeit lebenden Centenarians, also über 100-Jährigen, aufgesucht mit sehr vielen medizinischen Geräten, die zu der Zeit noch sehr viel Platz einnahmen, und hat sie auf Herz und Nieren untersucht. Und der Höhepunkt seiner Semestervorlesung war immer, so ein rares Exemplar seinen Studenten vorzustellen. Und man kann sich leicht vorstellen, dass das die beliebteste Vorlesung überhaupt war. Der Hörsaal war immer brechend voll. Studenten saßen auf den Stufen. Und das Ganze lief immer auf eine bestimmte Art und Weise ab. Und dann wurde zunächst mal die Krankengeschichte dieser Person, also dieses über 100-Jährigen, vorgestellt. Dann die Familienchronik, wie alt die Eltern, die Großeltern geworden sind. Und dann hat man sämtliche Untersuchungsergebnisse präsentiert. Und ganz am Ende hat mein Doktorvater dann immer den Protagonisten gefragt, was ist denn jetzt eigentlich das Geheimnis Ihres Alters? Und in meinem Semester war ein sehr rüstiger 104-Jähriger dabei. Und der dachte dann kurz nach und sagte, also das Wichtigste ist für ihn gewesen, immer Stress aus dem Wege zu gehen. Und er hätte sich deswegen mit seiner Frau ein kleines Häuschen am Waldrand gekauft. Und immer wenn es Stress zwischen ihnen beiden gab, hat er seinen Mantel, seinen Schirm und seinen Hut genommen und ist in den Wald gegangen. Und dann hielt er kurz inne und sagte dann, wenn ich es recht bedenke, habe ich so die letzten 40 Jahre meines Lebens immer nur im Wald verbracht. Also das war das Geheimnis seines hohen Alters. In dieser Doktorarbeit habe ich untersucht, wie die transzendentale Meditation sich auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt. Und da kam etwas sehr Interessantes raus. Man hat nämlich festgestellt, dass in der Meditation genau das Gegenteil von dem passiert, was normalerweise in unserem Körper bei einer Stressreaktion passiert. Mhm. Also Stress spielt natürlich für die Langlebigkeit eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und deswegen ist die Meditation dafür natürlich auch sehr bedeutsam gewesen. Jetzt muss ich aber noch ergänzen, dass am Ende meines Studiums ich mir die Frage gestellt habe, was ich denn eigentlich jetzt nun gelernt hatte. Und dann ist mir eigentlich aufgefallen, dass das nicht ganz im Einklang mit dem stand, was ich vorhatte. Ich wollte nämlich ein Gesundheitsexperte werden. Und dann habe ich das rekapituliert und es ist mir aufgefallen, dass ich in 6,5 Jahren meines Studiums, so lange dauert normalerweise ein Medizinstudium, keine einzige Vorlesung über Gesundheit hörte. Das heißt, es wurde mir klar, dass wir in unserer Schulmedizin, in unserer westlichen Schulmedizin eigentlich wenig Fokus auf die Gesundheit legen und uns eigentlich immer nur mit Krankheiten beschäftigen. Und dabei fiel mir auch ein, eine kleine Anekdote, als ich ein Praktikum machte in der Chirurgie und der Stationsarzt mir auftrug, ich soll jetzt in das Zimmer 6 gehen und dann dem Ulkus den Blutdruck messen. Ein Ulkus ist ein Magengeschwür. Und gehorsam wie ich war, habe ich das Blutdruckgerät genommen, bin ins Zimmer 6 gegangen, aber dann fiel mir auf, dass da ja kein Ulkus im Bett lag, sondern ein Mensch. Und das ist auch eine Art und Weise, wie wir in der Medizin vorgehen, dass wir eigentlich nicht Menschen behandeln, sondern wir behandeln immer nur deren Krankheiten oder deren Beschwerdebild, deren Symptome. Aber dieser ganzheitliche Ansatz, den Menschen, der diese Krankheit hat, zu behandeln, der fehlt. Und das ist mir eben aufgefallen, dass als ich nach Indien ging, weil Yoga, zu der die transzendentale Meditation ja gehört, und Ayurveda sind Schwesterdisziplin. Und der Begründer der transzendentalen Meditation oder derjenige, der die TM in den Westen gebracht hat, TM ist die Kurzfassung für transzendentale Meditation, Maharishi Mahesh Yogi, hat mich damals eingeladen, nach Indien zu kommen. Und er hatte die führenden ayurvedischen Ärzte in Indien zusammengeholt und mit ihnen den Ayurveda neu strukturiert. Und zwar ihn mit den Erkenntnissen der westlichen Medizin versucht zu kombinieren. Und das war für mich in der ganzen Zeit, seitdem ich das nun mache, und das sind jetzt immerhin über 40 Jahre, ein sehr, sehr spannendes Erlebnis, einfach zu erkennen, dass das, was die ayurvedische Medizin seit Jahrtausenden propagiert, und da geht es primär darum, wirklich einen Menschen gesund zu erhalten oder wieder ganzheitlich gesund zu machen, wenn er seine Gesundheit verloren hat. Es geht also um Prävention, um Gesundheitsförderung primär, aber natürlich auch um die Behandlung von Krankheiten, wenn die Gesundheit verloren gegangen ist. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend für mich gewesen, zu sehen und zu beobachten, wie das, was die westliche Medizin mehr und mehr erkannt hat und was jetzt einfließt in die Longevity-Forschung, im Wesentlichen das ist, was die ayurvedische Medizin seit Jahrtausenden propagiert und auch einsetzt an Maßnahmen. Insofern war das für mich natürlich eine sehr tiefgreifende Erkenntnis, weil man jetzt immer mehr erkennt, dass unsere Lebensweise natürlich essentiell ist für unsere Gesundheit. Es geht also in der ayurvedischen Medizin ganz entscheidend darum, wie man sein Leben führt. Wenn ich jetzt vielleicht noch ergänzen darf, zu der Zeit, als mein Doktorvater praktizierte, wurde der Alterungsprozess auf ein genetisches Programm zurückgeführt. Das waren die Programmtheorien des Alterns. Und man ist davon ausgegangen, dass der Alterungsprozess einem genetischen Programm folgt. Und davon ist man heute vollkommen abgekommen. Man weiß heute, dass die Gene, unsere Gene, nur einen relativ geringen Einfluss auf den Alterungsprozess haben. Maximal 30%, viele Forscher gehen von 10% etwa aus. Und dass 70-90% auf unsere Lebensweise zurückzuführen ist. Das heißt, und das muss man sich klar machen, dass wir es eigentlich in der Hand haben, wie wir älter werden. Ja, ob wir degenerieren, gebrechlicher werden, wenn wir unsere Gesundheit mehr und mehr verlieren, immer mehr Krankheiten in unser Leben rücken, oder ob wir eben so, wie Sie es am Anfang beschrieben haben, auf eine Art und Weise älter werden, dass uns das Altern mehr und mehr erspart bleibt. Das heißt, dass unsere Lebensspanne und unsere Gesundheitsspanne im Wesentlichen gleich sind. Und das habe ich versucht, in dem neuen Buch, über das wir ja reden werden, aktiv verjüngen, herauszustreichen, dass wir in jedem Alter anfangen können. In jedem Alter, also auch wenn wir bereits 70 oder 60 geworden sind, dafür zu sorgen, einfach auf eine Art und Weise weiterhin älter zu werden, dass wir trotzdem rüstig und vital und klar im Kopf bleiben und einfach Spaß am Leben haben. Ja, dass wir uns am Leben erfreuen. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt der Longevity-Forschung, herausgefunden zu haben, dass die Lebensfreude natürlich absolut essentiell für den Alterungsprozess ist.
Das finde ich ist ja ein super guter Punkt, wo wir ja vielleicht mal schon konkret in dein neues Buch ja auch einsteigen können. Aktiv verjüngen heißt es ja, das hast du ja gerade gesagt. Und es bringt ja, so verspricht es zumindest, so die revolutionäre Formel, dass Longevity-Forschung auf Ayurveda-Medizin trifft. Wieso ist das denn so revolutionär, wenn wir ja, wie du meinst, da jetzt eigentlich auch schon gewisse Sachen wissen?
Also die Longevity-Forschung konzentriert sich natürlich im Wesentlichen auf zwei Aspekte, schon auf die Lebensweise, aber auch auf natürlich bestimmte Nahrungsergänzungsmittel beispielsweise, aber auch auf Medikamente. Das heißt, in der modernen Longevity-Forschung werden auch Medikamente eingesetzt, beispielsweise das Metformin, das ist bekannt und wird eingesetzt beispielsweise in der Behandlung des Typ-2-Diabetes. Aber man hat da natürlich überhaupt gar keine Langzeitforschung vorliegen, wie sich das bei gesunden Menschen auswirkt. Das ist ein großes Manko aus meiner Sicht in der modernen Longevity-Applikation, dass wir mit vielen Dingen eigentlich nicht so ganz genau wissen, wie sich das langfristig auswirkt. Und da kann eben die Ayurveda-Medizin massiv helfen. In der Ayurveda-Medizin gibt es eine Disziplin, die sich nur mit dem Älterwerden befasst. Und das Motto dieser Spezialdisziplin, die Rasayana heißt, heißt Vayastapan, bewahre dein Alter. Sehe zu, dass du deine Jugendlichkeit bewahrst, deine Vitalität, deine Begeisterungsfähigkeit, deine Lebensfreude, all das, was da dazugehört. Und was jetzt nun das Besondere an diesem Buch ist, dass wir die moderne Longevity-Forschung vermählen mit der ayurvedischen Medizin. Es ist sozusagen eine Hommage an diese Hochzeit, an die Vermählung zwischen dem Ayurveda, also der ältesten Medizin der Menschheit, und der absolut ultramodernen Longevity-Forschung. Und dass wir sehen, wie sich das gegenseitig befruchten kann und unterstützen kann und wirklich dann dazu beiträgt, auf natürliche Art und Weise. Und das ist ein ganz entscheidender Aspekt dabei. Also wir nutzen Mutter Natur, nicht die Chemie, auf natürliche Art und Weise so älter zu werden, dass wir eben nicht altern, dass wir nicht degenerieren, dass wir nicht immer kränker werden, sondern dass wir einfach diese Vitalität aufrechterhalten, die das Leben lebenswert und schön macht.
Das heißt, es geht eher dann auch weg tatsächlich von Behandlung mit Medikamenten oder Supplements?
Nicht weg von Supplements, also beispielsweise auch in der ayurvedischen Rasayana-Therapie werden sehr viele Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt, aber eben natürliche Substanzen, ja, die von Heilpflanzen stammen und von denen man über Jahrtausende die Erfahrung gemacht hat, dass sie auf die Langlebigkeit einzahlen. Und es sind also Tonika für den ganzen Organismus und es geht im Wesentlichen darum, das System, den ganzen Organismus in einer Balance zu halten. Denn es geht im Leben letztlich immer nur um Balance.
Ja.
Ja. Heute grassiert ja dieser Ausdruck Work-Life-Balance, den ich überhaupt nicht leiden kann, weil Work und Life stehen ja in keinem Gegensatz zueinander. Das ist ja kein Gegensatz.
Total, ja. Ich bin voll bei dir.
Ja, unser Herz hört ja nicht auf zu schlagen, wenn wir arbeiten.
Ja.
Ja, also Work gehört zu unserem Leben und ist auch ganz, ganz wichtig, weil man weiß, wenn wir beispielsweise wirklich Spaß haben am Leben und auch an unserer Arbeit, dass das für die Langlebigkeit ganz entscheidend ist. Ja, also dieser Begriff Work-Life-Balance, den sollte man aus dem eigenen Vokabular zumindest mal streichen.
Ja.
Wir sprechen von Life Balance.
Ja.
Leben muss ausgewogen sein. Ja? Und darauf kommt es letztlich in jedem medizinischen System an. Auch in unserer heutigen modernen Medizin spricht man dabei von Homöostase. Das ist das Gleichgewicht der Körperfunktionen. Und in der ayurvedischen Medizin geht es um nichts anderes als um dieses Gleichgewicht.
Ich finde es total gut, dass du das sagst, weil ich bin auch eine totale Verfechterin davon, dass ich das echt schwierig finde, ne? Mit so Work-Life-Balance wird ja eben häufig damit, man wird ja häufig damit irgendwie konfrontiert. Aber ich finde auch, es geht ja eher um eine Life-Balance. Es geht ja eher darum zu gucken, dass es mir in allen Phasen meines Lebens, in jeder Zeit, was ich auch immer ich tue, ob ich jetzt eben arbeite oder Freizeit habe, dass ich mich trotzdem wohlfühle, dass es mir gut geht, dass ich Spaß habe, dass ich Freude empfinde, dass genau, ich eben auf mich achte, da irgendwie gesund zu bleiben, den Stress zu reduzieren natürlich. Und genau, wie du sagst, oft wird das einem aber auch so vermittelt. Ich meine, man muss ja nur das Radio anmachen und hat man irgendwie das Gefühl, die wollen eigentlich sagen, oh ja, endlich gleich Feierabend und oh nee, schon wieder Montagmorgen, alle müssen zur Arbeit. Ich denke mir so, warum wird das alles? Also es wird ja ganz oft einfach so als negative Zeit auch einfach plakatiert.
Wir sind diesbezüglich wirklich indoktriniert. Ja, also ja. Gerade wenn man gewohnt ist, beispielsweise mit dem Auto in die Arbeit zu fahren oder ins Büro zu fahren, ja, und den Radio anstellt, dann wird einem genau das, was du gerade beschrieben hast, jede Woche immer aufs Neue vermittelt. Ja, also, dass Arbeit eigentlich was ganz Furchtbares ist und das Leben erst nur dann beginnt, wenn man
richtig
Ferien hat, wenn man in Urlaub fährt, wenn man Feierabend hat und wenn man ins Wochenende geht. Und das ist natürlich ganz furchtbar, weil man damit auch ja den Teil, womit man eigentlich den Großteil seines Lebens ja verbringt, ja, nämlich seinen Job zu machen, der sollte einem ja auch Freude bereiten. Das soll aber dann alles ganz furchtbar sein und damit verliert man natürlich auch irgendwo ein bisschen die Freude am Leben. Ja, wenn man das annimmt, ja, diese Einstellung seinem Job gegenüber oder
absolut
seiner Arbeit gegenüber.
Jetzt hast du ja gesagt, was eigentlich echt ein total schöner Punkt ist, dass wir eigentlich, egal in welchem Alter, anfangen können, uns mit Longevity beziehungsweise eben dieser wunderbaren Vermählung, wie du gesagt hast, von der modernen Longevity-Forschung und den ayurvedischen Ansatz, das selber aktiv in die Hand zu nehmen, ist jetzt also auch egal, ob ich, keine Ahnung, vielleicht schon 40 Jahre Stress hatte. Ich entscheide heute zu sagen, okay, ich möchte das irgendwie bessern, um fitter zu bleiben, um gesünder zu bleiben. Wie kann ich das denn tatsächlich konkret angehen? Gibt es so ein paar Formelinhalte, die du uns schon verraten kannst?
Das mache ich sehr gerne, aber vielleicht ist es grundsätzlich mal gut zu verstehen, warum kann man eigentlich jederzeit damit beginnen. Während wir hier jetzt reden, Clarissa, schlägt dein Herz und du atmest. Das heißt, der Gasaustausch in deinen Lungen findet statt. Vielleicht hast du vorhin gerade noch was gegessen und du verdaust gerade eben. Das heißt, es findet eine Unzahl von physiologischen und biochemischen Prozessen in deinem Organismus statt. Und so ganz nebenbei produzierst du, und zwar nicht nur du, sondern wir alle, jede Sekunde etwa 7 Millionen neue Zellen. Und wenn man das hochrechnet auf den Tag, dann sind es etwa 600 Milliarden. Und wenn man sich das jetzt nun mal vergegenwärtigt, dann wird einem etwas ganz Grundlegendes bewusst. Das heißt nämlich, dass derjenige, der am Morgen ins Bad geht, um sich die Zähne zu putzen, da jemand ganz anderen im Spiegel sieht, als derjenige, der am Abend ins Bett gegangen ist und sich vorher die Zähne geputzt hat. Also wir putzen jeden Tag eigentlich jemand anderem die Zähne. Und das bedeutet, dass der menschliche Organismus keine feste Struktur ist, kein statueskes Gebilde, sondern der menschliche Organismus ist ein Prozess, ein fortwährender Prozess. Und in diesem Prozess können wir jederzeit eingreifen, weil der menschliche Organismus sich fortwährend erneuert. Und das gibt uns ja einen Hinweis darauf, dass wir die Möglichkeit haben, ihn auch zu verändern, im positiven Sinne. Das heißt, dafür zu sorgen, dass die ganzen Prozesse, die in unserem Organismus fortwährend stattfinden, in einer positiven Art und Weise, in einer harmonisierenden Art und Weise, in einer stabilisierenden Art und Weise stattfinden. Ja, und das hängt ganz enorm von unserer Lebensweise ab. Jetzt muss man wissen, dass der Begriff Ayurveda das Wissen vom Leben bedeutet. Ja, Veda heißt Wissen und Ayus ist Leben. Und dieses Wissen vom Leben vermittelt uns die Gesetzmäßigkeiten des Lebens. Es geht um die Gesetzmäßigkeiten des Lebens, weil das Leben nach bestimmten Gesetzen funktioniert. Und unser Körper funktioniert auch nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Straßenverkehr. Ja, der Straßenverkehr funktioniert deswegen, weil wir uns an die Verkehrsregeln halten. Also wenn wir beispielsweise zumindest hier in Deutschland an eine rote Ampel kommen, dann bleiben wir im Allgemeinen stehen. Wenn ich aber jetzt die Einstellung habe, ich lasse mir doch von so einer Ampel nicht vorschreiben, ob ich jetzt stehen bleibe oder weiterfahre und mich entschließe, weiterzufahren, dann ist der Ampel das relativ egal. Aber ich muss die Konsequenzen tragen. Das heißt, wenn ich dann einen Unfall baue, dann liegt es daran, weil ich einem Gesetz nicht gefolgt bin. Und genauso muss man sich das Übertragen auf den menschlichen Organismus vorstellen. Der menschliche Organismus funktioniert nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten und diese Gesetzmäßigkeiten sind in unserem Organismus verankert. Das heißt, wir kennen die eigentlich instinktiv. Wenn wir aber jetzt nun gegen diese Gesetzmäßigkeiten fortwährend verstoßen, dann ist das diesen Gesetzmäßigkeiten auch egal. Mhm. Aber wir tragen die Konsequenz. Und die Konsequenz auf Dauer heißt Krankheit. Also, es ist letztlich in unserer Hand, ob wir ein Leben führen, das im Einklang mit diesen Gesetzmäßigkeiten steht oder gegen diese Gesetzmäßigkeiten verstoßt. Jetzt muss man allerdings natürlich sagen, dass wir uns eine Welt gebaut haben, insbesondere eine Arbeitswelt, die nicht sehr zuträglich sind für die Einhaltung dieser Gesetzmäßigkeit. Also Beispiel, der menschliche Organismus funktioniert in Rhythmen. Mhm. Ja, das ist die Biorhythmik. Jeder, der beispielsweise mal einen grippalen Infekt hatte mit Fieber, der weiß, morgens ist das Fieber niedriger als abends. Ja, es gibt keine Funktion in unserem Organismus, die nicht einem Biorhythmus folgt. Dieser Biorhythmus hat sich eingestellt über das Licht, sprich über die Sonne. Also die Sonne kalibriert fortwährend unsere Biorhythmik. Jetzt ist es so, dass vor 150 Jahren etwa eine radikale Veränderung im Leben von uns Menschen stattgefunden hat. Und das war die Einführung des elektrischen Lichts. Ja, von einem Mann namens Thomas Edison, der hat das elektrische Licht eingeführt. Und das hat nun das Leben der Menschen dramatisch verändert, weil wir damit die Nacht zum Tage machen konnten. Früher war das so, als es kein elektrisches Licht gab und die Menschen, die sich das nicht leisten konnten, alles voller Kerzen zu machen, die sind halt dann, wenn es dunkel geworden ist, ins Bett gegangen und haben dann geschlafen. Und wenn es wieder hell wurde, dann sind die aufgestanden oder wenn sie ausgeschlafen hatten.
Ja.
Und das passiert heute eben nicht mehr. Das heißt, wenn wir abends nach Hause kommen und natürlich unsere Wohnung voll erleuchtet vorfinden oder die Lichter anmachen, dann heißt das, dass wir dem Organismus vorspielen, dass es eigentlich hell ist. Aber in Wirklichkeit ist es ja dunkel. Und eigentlich müssen wir uns hinlegen und jetzt ins Bett gehen und schlafen, das machen wir aber nicht. Und die meisten Menschen gehen ja relativ spät ins Bett, ja. Ideal ist es, und das ist nun auch hochinteressant, dass der Schlafrhythmus natürlich auch unterschiedliche Stadien durchläuft. Und das wichtigste Stadium für unsere Regeneration ist der Tiefschlaf. Die Tiefschlafphasen, die sind besonders intensiv vor Mitternacht. Das heißt, wenn wir vor Mitternacht ins Bett gehen, dann kriegen wir mehr von diesen Tiefschlafphasen mit. Deswegen kennen wir den Satz vielleicht noch von unseren Großeltern, der Schlaf vor Mitternacht zählt doppelt. Ja? Das heißt, wenn wir also nicht um eins ins Bett gehen, sondern beispielsweise um zehn, dann kriegen wir mehr von diesen regenerativen Schlafphasen mit. Und die sind extrem bedeutsam für die Regeneration unseres Gehirns, weil in dieser Zeit all die Informationen, die wir während des Tages gesammelt haben, die aber trivial sind und die sich festgesetzt haben in synaptischen Verbindungen, also neuronalen Netzen in unserem Gehirn, die da gesponnen worden sind, die werden sortiert. Es gibt eine Struktur in unserem Gehirn, die heißt Hippocampus. Und der Hippocampus ist verantwortlich für das Kurzzeitgedächtnis. Also diese Informationen werden im Wesentlichen zwischengespeichert im Hippocampus. Und während der Tiefschlafphase sortiert nun das Gehirn von selber, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Das, was nicht wichtig ist, wird gelöscht. Das heißt, die synaptischen Verbindungen, die dafür stehen, werden aufgelöst. Und die wichtigen Informationen werden in die Großhirnrinde verschoben. Das ist unser Langzeitgedächtnis. Ja? Und dann werden wir wieder bereit, am nächsten Tag was Neues zu lernen. Und in der zweiten Nachthälfte, die ist hauptsächlich geprägt von den Traumphasen, auch wenn wir uns an die Träume nicht mehr erinnern, vielleicht am nächsten Tag, aber dort träumen wir, also in diesen Phasen, in diesen Stadien träumen wir, da werden diese wichtigen Informationen verankert. Das heißt, wir lernen eigentlich im Schlaf. Ja, der Schlaf ist extrem wichtig zum Lernen und für die Regeneration. Ich sage es vielleicht an der Stelle jetzt auch nochmal. Sie müssen sich vorstellen, dass, ich meine jetzt alle unsere Zuhörer, weil wir duzen uns ja, da haben wir uns ja drauf geeinigt, ja, dass unser Gehirn wiegt etwa 2% unseres gesamten Körpergewichts. Also 2% unseres Körpergewichts macht unser Gehirn aus. Unser Gehirn verbraucht aber 25% der Energie. Und das bedeutet, dass unsere Gehirnzellen wahnsinnig viel arbeiten und sehr viel verstoffwechseln. Und immer wenn Stoffwechsel stattfindet, wenn irgendetwas verstoffwechselt wird, dann entsteht auch Abfall. Und jeden Tag produziert unser Gehirn etwa 7 Gramm an toxischen Eiweißsubstanzen. Das ist der Abfall. Das macht im Jahr 2,5 Kilo aus. Das heißt, unser Gehirn produziert im Jahr fast 2,5 Mal so viel Müll, wie es eigentlich selber wiegt. Und dieser Müll muss raus. Und das passiert nur im Schlaf. Und zwar über ein System, das hat man auch erst vor kurzem entdeckt, das heißt glymphatisches System. Also nicht lymphatisches, sondern da ist ein G davor, das glymphatische System. Ja? Das glymphatische System wird dann sehr aktiv in der Nacht und dann wird dieser Müll raustransportiert. Deswegen ist der Schlaf so essentiell. Daneben macht der Schlaf natürlich überall im Körper noch sehr viele Aufräumarbeiten und arbeitet sehr intensiv, um das System wieder zu regenerieren, dass wir am nächsten Morgen aufwachen und uns gut fühlen. Ja? Also der Schlaf ist wichtig und die regenerativen Prozesse des Schlafs hängen davon ab, ob wir den Gesetzmäßigkeiten, um jetzt auf das Thema wieder zurückzukommen, folgen, die der menschliche Organismus in sich verankert hat über viele, viele zigtausende von Jahren im Laufe der Evolution, ja, im Laufe der Menschheitsgeschichte. Dort wurden diese Mechanismen, diese biorhythmischen Prozesse etabliert. Ja, deswegen ist es so wichtig. Also das ist jetzt nur ein Aspekt der Lebensweise. Aber der Schlaf ist eine wichtige Säule der Longevity, also der Langlebigkeit. Deswegen ausreichend schlafen, früh ins Bett gehen. Jetzt fragt man sich natürlich immer, was ist ausreichend? Das ist für jeden Menschen anders, ja, je nachdem, wie viel man braucht. Aber wenn man einen Wecker braucht zum Aufstehen, dann kann man schon davon ausgehen, dass man zu wenig schläft. Weil der Mensch ist die einzige Spezies auf diesem Planeten, die einen Wecker zum Aufstehen braucht.
Ich glaube, das ist ja so ein ganz essentieller Punkt, dass man letztlich vor allem mehr wieder auf diese Biorhythmen achten sollte, ne? Also, dass man einfach jetzt mal plump gesagt, schläft, wenn man müde ist, aufwacht, wenn man fit ist, dass man isst, wenn man Hunger hat, dass man vor allem auch aufhört zu essen, wenn man satt ist. Also so ganz Sachen eigentlich, die man ja jetzt so von kleinen Kindern wiederum ja noch kennt. Also wenn ein Kind halt müde ist, dann schläft's. Und wenn es wach ist, dann steht's auf. Und wenn es keinen Hunger mehr hat, dann wird der Brei ausgespuckt. Und also eigentlich, ne, wenn man mal so ganz, ganz simpel darüber nachdenkt, ist es ja das, was du sagst.
Es geht genau darum, dass man diese Empfindsamkeit für die eigenen Bedürfnisse wieder wahrnimmt. Ja? Weil diese Impulse schickt uns unsere Körperintelligenz unentwegt. Aber wenn alles so laut ist in unserem Körper, dann kriegen wir das nicht mehr mit. Ja, und dann, ja, dann verletzen wir eben diese Gesetze, dann agieren wir gegen diese Gesetze, nach denen der Körper funktioniert. Und die Ernährung, was du jetzt gerade angedeutet hast in Bezug auf die Kinder, ist natürlich eine weitere essentielle Säule der Langlebigkeit. Die Ernährung uns natürlich die Energie gibt. Und ich muss nun leider in meiner medizinischen Praxis, in meiner ärztlichen Praxis feststellen, dass die meisten Menschen sich mit Messer und Gabel umbringen. Ja, unsere Lebensweise und gerade unsere Ernährung.
Wie meinst du das? Die bringen sich mit Messer und Gabel um? Ach so, ja.
Beim Essen, also
ja, beim Essen.
Unsere Ernährung.
Mhm.
Ja, weil diese Ernährung in hohem Maße bei den meisten Menschen einfach nicht gesund ist. Das kann man ihnen gar nicht verübeln. Es hängt natürlich auch damit zusammen, was uns heute beispielsweise in den Geschäften angeboten wird zum Essen. Ja, aber wir haben da natürlich schon einen gewissen Einfluss drauf, wenn wir bewusst damit umgehen, wenn wir bewusst mit unserer Nahrung umgehen. Ja, es gibt einen Satz von Ludwig Feuerbach, großer deutscher Philosoph, der mal gesagt hat, der Mensch isst, was er isst. In der ayurvedischen Medizin würde man das noch ein bisschen erweitern und sagen, der Mensch isst, was er verdaut und verstoffwechselt von dem, was er isst. Weil das folgt auch wieder einem Biorhythmus. Ja, und wenn wir jetzt hier beispielsweise einen kleinen Tipp gleich in die Runde schmeißen können, ja, in dem Buch aktiv verjüngen. Deswegen haben wir das aktiv drin, dass wir etwas tun können dafür. Ja, haben wir einfach betont, es gibt so wahnsinnig viele Tipps, die in diesem Buch drin sind, aber die müssen in einem Zusammenhang stehen. Und dieser Zusammenhang ist natürlich ganz entscheidend. Aber wenn wir jetzt beispielsweise die Ernährung mal hernehmen, dann ist es wichtig, dass man dann isst, wenn die Verdauungskraft und der Stoffwechsel am besten funktionieren. Einfach Biorhythmus. Und das hat die ayurvedische Medizin schon seit Jahrtausenden propagiert und das erkennen wir halt jetzt auch immer mehr. Es ist um die Mittagszeit. Und am Morgen ist die Verdauungskraft relativ schwach und am Abend ist sie auch schwach. Und wenn wir jetzt beispielsweise abends, was ganz viele Menschen machen, die Hauptmahlzeit zu uns nehmen, dann wird der Organismus nicht mehr in der Lage sein, es anständig zu verarbeiten. Und es hängt einfach damit zusammen, dass die Gene, die für die Verdauungsenzyme kodieren, nachts abgeschaltet sind. Das heißt, der Körper produziert die nicht. Und der andere Aspekt ist, dass unser Mikrobiom, sprich unsere Darmbakterien, nachts sich auch nicht mehr an dem Verdauungsprozess beteiligen. Das heißt, die zwei essentiellen Dinge, unsere Enzyme, unsere Verdauungsenzyme und die Bakterien, die notwendig sind für den Verdauungsprozess, sind nicht mehr aktiv. Ja? Und aus dem Grunde hat der gute alte Sebastian Kneipp, wir kennen alle die Kneippkuren, mal gesagt, die späten Abendessen füllen die Särge. Ja, weil wir spätabends nicht mehr gut verdauen. Also sollte man sich angewöhnen, wenn man abends isst, möglichst früh zu essen, nach Möglichkeit nicht mehr nach 19 Uhr und nach Möglichkeit leicht zu essen. Also wenn man beispielsweise ein Steak und Pommes und eine große Salatschüssel noch verdrückt, dann wird man das nicht mehr verdauen. Ich sage es jetzt ein bisschen unappetitlich. Das liegt in unserem Verdauungstrakt dann rum und gammelt vor sich hin. Ja, und dann muss man auf den nächsten Tag warten, dass der Organismus versucht, es wieder zu verarbeiten. Aber was passiert denn dann? Dann stehen wir auf und machen uns gleich ans Frühstück. Da ist aber das Abendessen noch gar nicht richtig verarbeitet. Und das belastet natürlich unseren Verdauungstrakt und unseren Stoffwechsel sehr stark. Also von daher gesehen ist es sehr gut, wenn man mittags die Hauptmahlzeit zu sich nimmt und zwar immer so, dass man sich danach, nach dem Essen, nicht müde und voll und schwer fühlt, sondern dass man sich energetisiert fühlt. Also wenn man sich nach dem Essen energetisiert fühlt, dann liegt man richtig. Wenn man sich schwer und müde fühlt, hat man gemessen an der eigenen Verdauungskraft, die ist auch von Person zu Person unterschiedlich, zu viel oder zu schwer gegessen. Und wie sieht's nun morgens aus? Jetzt werden viele vielleicht sagen, da gibt's doch diesen schönen Satz, morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettler.
Genau.
dann muss man sich mal klar machen, aus welcher Zeit dieser Satz stammt. Mhm. Dann natürlich aus einer Zeit, als 90% der Menschen in der Landwirtschaft gearbeitet haben. Und da lief das Leben von denen anders ab. Das war noch vor dem elektrischen Licht. Ja, da sind die früh morgens aufgestanden, 4, 4:30 oder 5. Und was haben die dann gemacht? Dann sind die als erstes mal in den Stall gegangen und aufs Feld gegangen und haben richtig hart körperlich gearbeitet. Das machen wir heute auch nicht mehr, in den meisten Fällen zumindest. Ja, und dann sind die um 9, deswegen ist 9 für die Handwerker immer noch eine geheiligte Zeit. Ja, also in Bayern sagt man beispielsweise Brotzeit oder die Schweizer sagen Znüni, ja, weil das um 9 dann stattfindet. In Baden-Württemberg sagt man Vesper, ja. Also oder eben woanders das Frühstück. Da hat man die Mahlzeit zu sich genommen. Da war der Körper aber auch darauf vorbereitet, weil die haben die ja schon 4 Stunden gearbeitet. Ja, also das ist eine ganz andere Situation als heute. Heute lassen wir Menschen uns durch den Wecker aufwecken. Dann sind wir aber natürlich überhaupt noch nicht ausgeschlafen und wanken als erstes mal an die Kaffeemaschine, ziehen uns einen Kaffee rein, dass wir einigermaßen wach werden. Dann essen wir was, obwohl wir abends gerade möglicherweise unsere schwere Hauptmahlzeit zu uns genommen haben. Und das trägt alles, also das allein, was ich jetzt gerade beschrieben habe, das trägt nicht zu unserer Langlebigkeit bei. Das sind diese Gesetze, von denen ich spreche. Und wenn man jetzt beispielsweise vielen Menschen folgt, die das Intervallfasten praktizieren, also diese klassische 16-8-Regel, haben viele ja sicher schon gehört, dann ist es natürlich unglaublich günstig, um den Stoffwechsel einfach mal zu entlasten und den Körper arbeiten zu lassen. Und diese Langlebigkeitsprozesse, die in uns angelegt sind, wir haben nämlich Langlebigkeitsgene, ja, wir haben interessanterweise keine Alterungsgene. Wir haben Langlebigkeitsgene. Aber wenn diese Langlebigkeitsgene nie aktiviert werden, ja, dann degeneriert man halt immer mehr. Also das ist jetzt, was die Ernährung angeht, einfach ein kleiner guter Tipp, dass man vielleicht diese 16-8-Regel beherzigt, also dieses Intervallfasten. Das heißt, wenn man um 7 abends gegessen hat, dann sollte man halt 16 Stunden warten, bis man die nächste Mahlzeit zu sich nimmt und dann in den folgenden 8 Stunden halt essen. Aber wie du vorhin auch schon gesagt hast, Clarissa, dieses permanente Snacking sein lassen. Ja, weil das ist natürlich in hohem Maße ungesund, weil der Körper sich nie mal wieder erholen kann und das, was er gerade gekriegt hat, anständig verarbeiten und verdauen. Das ist ein hochkomplexer Vorgang. Ja, und dann muss man eben schauen, das zahlt jetzt ein in die Verdauungskraft, dass die Qualität unseres Essens auch möglichst hoch ist. Weil wenn wir Schrott essen, ja, was soll denn dann hier rauskommen? Ja, also möglichst hochwertige Nahrung zu uns nehmen. Ja, frisch, viel Gemüse, viel Obst. Das sind die entscheidenden Faktoren. Das hat man jetzt kürzlich erst in einer Studie, die ist gerade erschienen, lief über 30 Jahre mit über 105.000 Personen, Testpersonen. Es war eine Kooperation der Universität der Harvard University, das ist ja eine der renommiertesten Universitäten weltweit, dann der Universität von Montreal und von Kopenhagen. Die haben festgestellt, dass es im Wesentlichen 11 unterschiedliche Lebensmittel gibt und es kommt drauf an, wie wir die zu uns nehmen oder nicht zu uns nehmen, wie wir älter werden. Und die haben eben festgestellt, dass Menschen, die das regelmäßig befolgen, auch mit 70 noch absolut vital und total gesund und klar im Kopf sein können. Ja, also das sind ganz wichtige Faktoren. Das sind jetzt nur 2 Säulen, die wir jetzt gerade mal behandelt haben. Also unser Schlaf essentiell und die Ernährung. Ja, und dann gibt's, was wir in diesem Buch behandelt haben, 4 weitere Säulen, die ganz wichtig sind. Vielleicht darf ich sie kurz erwähnen.
Ja, gerne.
Das ist die Bewegung. Mhm. Ist ganz wichtig. Ja. Warum? Weil ab 50, eigentlich schon ab 30, die Muskulatur abnimmt. Unsere Muskelmasse nimmt ab 30 ab. Aber ab 50 wird's dann ziemlich heftig, weil dann nimmt die Muskelmasse etwa 1% ab. Mhm. Das würde bedeuten, wenn man nichts macht, wenn man nichts dagegen setzt, dass man, wenn man 80 ist, etwa 40% seiner Muskelmasse verloren hat.
Ja.
Und die Muskulatur, ist auch eine relativ neue Entdeckung, ist, wie viele sagen, mit das wichtigste Longevity-Organ und auch das wichtigste Stoffwechselorgan. Weil die Muskulatur ist nicht nur dazu da, dass wir jetzt beispielsweise den Arm heben oder sprechen können, ja, das ist ja auch, sind auch viele Muskeln involviert, sondern die Muskulatur produziert etwa 600 hormonähnliche Substanzen. Und deswegen ist Krafttraining, wenn wir uns bewegen, auch so wichtig. Also es ist nicht nur die Ausdauer wichtig, sondern es ist auch die Kraft wichtig. Es ist die Beweglichkeit ganz entscheidend, die Stabilität, die Koordination. Also diese fünf Aspekte sollte man immer berücksichtigen. Und hier an der Stelle jetzt ein kleiner Tipp. Ja, inmitten all der anderen vielen, vielen Tipps, die wir in dem Buch niedergelegt haben und die alle gemeinsam besprochen werden. Aber ein Tipp, mach die Treppe zu deinem Freund.
Ja? Mhm. Ja.
Eine Treppe zu nehmen bedeutet eine Minute längeres Leben. Also das ist schon mal ganz wichtig.
Ja, das ist auch schön bildlich, ne?
Und das ist also die dritte Säule. Die vierte Säule ist Stressmanagement. Das haben wir am Anfang gerade schon gesagt. Ja, Meditation beispielsweise ganz wichtig. Ausreichend Ruhephasen. Zwischendrin einfach mal auch während des Arbeits diese Life Balance dann auch haben, dass man zwischendrin sich einfach mal ein bisschen ausruht und einen kleinen Spaziergang macht oder einfach mal zum Fenster rausschaut, ohne irgendwas zu tun. Wichtiger Faktor, ja, also etwas gegen den Stress zu tun, um die Resilienz zu heben, weil laut Weltgesundheitsorganisation Stress die wichtigste und forderndste Gesundheitsrisiko dieses Jahrhunderts darstellen wird. Ja, also Stressmanagement, um die Resilienz zu steigern. Dann das nächste ist Entgiftung. Viele Menschen haben damit Probleme, ich sage, der Körper entgiftet von selber, das stimmt auch, aber wenn wir von Entgiften, von Detox sprechen, ja, dann heißt das, dass wir die Detox-Mechanismen unseres Körpers aktivieren, stimulieren und verstärken. Und das kann man durch viele unterschiedliche Methoden hinkriegen. Ja, dazu gehört beispielsweise Intervallfasten. Ja, wenn man das macht, das ist immer ein kleines Detox-Programm, weil wir damit die sogenannte Autophagie anregen. Das ist die Fähigkeit des Körpers, neue Strukturen aufzubauen, indem alte recycelt werden, die nicht mehr funktionstüchtig sind. Also wenn man beispielsweise Eiweiße hat, Struktureiweiße, die nicht mehr funktionstüchtig sind, dann werden die abgebaut, in ihre Bestandteile zerlegt, also die Aminosäuren, und daraus können dann neue Strukturen aufgebaut werden. Das passiert aber nur, wenn wir diese Langlebigkeitsgene aktivieren. Ja, also Detox ist ein wichtiger Faktor. Und was mir in diesem Buch extrem wichtig war und wo wir einen ganzen Teil gewidmet haben, ist der Aspekt Sinn und Glück. Ja, weil wenn das Leben keinen Spaß macht, dann fragt man sich, wieso soll ich dann 120 werden wollen? Ja, oder es gibt ja einen, der ist ja relativ bekannt geworden, so ein Tech-Millionär im Silicon Valley, der heißt Brian Johnson und der hat sich ja zum Ziel gesetzt, 200 Jahre zu werden. Und führt ein Leben, das von außen betrachtet, von den meisten Menschen jetzt sehr genussbefreit betrachtet werden würde. Aber der findet es gut. Der hat also ein ganzes Team von 30 Experten, die ihn fortwährend durchchecken. Und seine ganzen Parameter, seine Bioparameter, die werden immer ins Netz gestellt. Das können also alle beobachten. Aber der hat einen ganz, ganz festgelegten Rhythmus. Und der wird im Wesentlichen bestimmt durch KI. Also künstliche Intelligenz schreibt ihm vor, was er tun soll und was nicht. Aber würde man da jetzt seinen Sinn draus ziehen, auf Biegen und Brechen 200 werden zu wollen? Also es kommt schon drauf an, was ist denn eigentlich der Sinn meines Daseins? Und was macht mich zufrieden? Was macht mich glücklich? Was kann ich beitragen beispielsweise zu unserer Gesellschaft? Was ist meine Aufgabe in diesem Leben? Und das herauszufinden und dann im Leben im Flow zu sein. Ja, Flow, also das heißt im Fluss zu sein. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung und ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, wie wir unsere Zeit denn eigentlich verbringen. Was machen wir mit den Bonusjahren, wenn wir jetzt nun sehr auf eine Art und Weise uns verhalten und gelebt haben, die unsere Gesundheit sehr dienlich war und dass wir eben nicht gebrechlich geworden sind, sondern dass wir weiterhin voller Vitalität sind. Es gibt ja die Möglichkeit dazu.
Ja, ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt und ist ja auch super, dass das, finde ich jetzt persönlich super, dass das eben auch diesen großen Platz gefunden hat in dem Buch, weil darauf wollte ich noch hinaus, dass ich glaube, dass viele, auch Hörerinnen und Hörer jetzt hier vom Podcast, natürlich irgendwie sicherlich schon von Longevity gehört haben und auch sicherlich schon von einigen Säulen, aber zu Recht ja auch man sich fragt, wie soll ich das schaffen? Also dass es ja auch ein zusätzlicher Stress bedeuten kann, wenn man jetzt in seinem schnelllebigen Alltag vielleicht ist man auch noch irgendwie, hat man noch Kinder und die muss man auch noch versorgen und dann soll man aber genügend Zeit für sich haben und genügend schlafen und am besten auch noch gesund essen und vielleicht zwischendurch noch einen Spaziergang machen. Also weißt du, was ich meine? Es kann natürlich für viele auch einfach noch ein zusätzlicher Stress bedeuten oder ein zusätzlicher Druck, jetzt auch noch diesen gesunden Lebensstil zu integrieren, weil häufig ja dann auch das, was eigentlich unserer Longevity überhaupt nicht hilft, wie zum Beispiel abends dann gut zu essen oder lange zu sitzen und vielleicht noch irgendwie mal ein Gläschen Wein zu trinken, das ja aber teilweise so Routinen sind, die sich jetzt ja schon so eingeschlichen haben, weil man den ganzen Tag irgendwie am Hasseln ist, dass man dann tatsächlich irgendwie sagt, okay, wie soll ich das jetzt auch noch bewältigen, quasi zu meditieren und mich gesund zu ernähren und mich ausreichend zu bewegen und aber auch noch genügend zu schlafen. Ja, deswegen ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man da ja auch immer noch mal ins Verhältnis setzen muss, dass das einen ja nicht auch noch zusätzlich stressen darf.
Ganz, ganz wichtig, was du jetzt gerade erwähnt hast. Ja, weil viele Menschen, denen ich auch sowas erzähle, sagt, wie soll denn das alles funktionieren? Das kann ich doch in meinem Alltag überhaupt gar nicht integrieren und bewältigen. Ja, all diese unterschiedlichen Dinge. Und da spielt in unserem Buch eine ganz herausragende Rolle. Wie kann das denn praktisch alltagstauglich funktionieren?
Wie kann es denn praktisch und, alltagstauglich funktionieren?
Genau. Und ich bin ein ganz, ganz großer Fan, das ist einfach auch aus meiner nun jahrzehntelangen ärztlichen Praxis hat sich das ergeben, der kleinen Schritte, ja, der Micro-Steps. Das heißt, wenn ich mir jetzt beispielsweise dieses Buch anschaue, das in 4 Teile gegliedert ist, dann ist in jedem Teil ist so eine Roadmap, wo man auch gleich einsteigen kann. Also es ist nicht notwendig, dass mir jetzt beispielsweise einige theoretische Fakten mir anschaue, die wir auch sehr anschaulich beschrieben haben und auch mit Anekdoten gespickt, sondern ich möchte gleich wissen, was kann ich praktisch machen. Und deswegen haben wir immer so Roadmaps angeschlossen an jeden Teil. Was kann ich jetzt nun praktisch umsetzen? Und da kommt es aber nun entscheidend darauf an, zu schauen, was fällt mir denn eigentlich leicht? Was kann ich denn leicht umsetzen? Was fällt mir nicht schwer? Wie kann ich eine Gewohnheit, von der ich eigentlich weiß, das ist nicht so wahnsinnig gut für meine Gesundheit, wie kann ich die ersetzen durch eine gesunde Gewohnheit? Wie kann ich eine schlechte Gewohnheit umwandeln in eine gute Gewohnheit oder ersetzen durch eine gute Gewohnheit? Weil wir sind ja Gewohnheitstiere.
Ja, total. Ja?
Also suche ich mir etwas raus, sagen wir mal, ich fange an mit einer Gewohnheit und sage, das mache ich jetzt einfach mal, was mir leicht fällt. Ja, wichtig ist, dass man etwas nimmt, was einem leicht fällt. Und das ziehe ich jetzt einfach mal 2 Wochen konsequent durch oder 3 Wochen, bis ich gar nicht mehr drüber nachdenke, sondern es ist einfach ein Automatismus geworden. Und dann nehme ich die nächste Gewohnheit. Und dann die nächste. Und dann die nächste. Aber immer so, dass ich es auch bewältigen kann. Weil diese Gewohnheiten, die wir beschrieben haben, da haben wir großen Wert drauf gelegt, kosten nicht viel Zeit. Aber sie kosten anfänglich eine gewisse Aufmerksamkeit. Ja, dass man wirklich drauf achtet, man muss sie einfach beachten. Und das macht man dann. Und das macht man so lange, bis man es einfach drin hat. Und dann denkt man gar nicht mehr drüber nach. Ich habe ja so einen YouTube-Kanal. Das ist im Wesentlichen ein Gesundheitskanal und der ist sehr erfolgreich geworden. Der hat in ein bisschen über 2 Jahren jetzt fast 500.000 Abonnenten bekommen. Und ich sehe das immer in den, also wir setzen jede Woche ein Thema, ein Gesundheitsthema auf diesen Kanal. Und was mich immer sehr freut, in den Kommentaren zu lesen, wenn Menschen mir sagen, sie folgen diesem Kanal jetzt schon eine Weile und sie haben jetzt viele Dinge umgesetzt in ihrem Alltag und ihr Leben hat sich total verändert dadurch. Ja, einfach nur durch Kleinigkeiten. Ja, das sind keine großen Sachen. Es gibt so einen schönen Satz von Hippokrates, ja, dem Urvater der abendländischen Medizin. Der hat mal gesagt, Krankheiten fallen nicht vom Himmel, sondern sind das Resultat all der kleinen Sünden, die wir täglich begehen. Also es geht nicht darum, wenn man ab und zu mal eine große Feier hat und es sich auch richtig gut gehen lässt und überhaupt nicht darauf achtet, ist das jetzt gesund oder ist das nicht gesund, sondern einfach nur Spaß hat und sich dran erfreut. Ja, darum geht's nicht, weil das kann der Körper wieder ausgleichen. Aber wenn man jeden Tag bestimmte Dinge einfach falsch macht, dann summieren die sich im Laufe der Zeit und dann wird man irgendwann krank, wenn die Regenerationssysteme des Körpers das nicht mehr neutralisieren können. Ja, also darauf kommt es im Wesentlichen an. Also die kleinen Schritte, die Microsteps, das tun, was einem leicht fällt zunächst mal. Und die Dinge, die schwer fallen, die setzt man hinten an. Ja, und so muss man vorgehen. Und das ist in dem Buch sehr genau beschrieben.
Ich glaube, das ist auch ein generell guter Ansatz für viele Dinge im Leben. So, ne, dass man vor allem auch nicht so hart mit sich selber ist erstmal, dass man irgendwie alles auf einmal schaffen will, sondern dass man wirklich Step by Step, Microsteps nehmen kann und dann dafür aber eben langfristig was verändern kann oder eben auch starke Gewohnheiten umgewöhnen kann. Und ich glaube, am allerwichtigsten ist dabei halt ja wirklich auch, was du machst durch das Buch oder eben auch dein YouTube-Kanal oder andere Plattformen, ist ja wirklich so diese Selbstwirksamkeit zu spüren, ne? Dass man sagt, ich selber habe das in der Hand, ich kann das verändern, ich bin auch nicht Opfer meiner Gene oder so, was ja viele vielleicht auch denken, ne? Dass ich sage, okay, ich habe irgendwie eine genetische Grundbedingung, die schlecht ist, so ist dem ja nicht. Also es ist ein sehr, sehr geringer Anteil. Und ich glaube, das ist eben so das Allerwichtigste.
Genau. Stimme ich dir 100% zu.
Und ich bedanke mich sehr, weil ich glaube, dass diese Folge auch einfach nochmal mehr auch hilft, vielen Leuten genau diesen Einstieg zu schaffen und die dann hoffentlich sich die revolutionäre Formel auch aus deinem Buch dann zu Herzen nehmen können.
Ja, und es würde mich sehr freuen.
Mich hat es auf jeden Fall auch sehr gefreut. Ich habe viel gelernt. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne, Clarissa. Hat mir auch großen Spaß gemacht.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung mit 5 Sternen. Und mehr gibt es dann auch schon in 2 Wochen. Da geht es um Alkohol, genauer gesagt um unseren Alkoholkonsum. Denn das Bundesministerium für Gesundheit hat letztes Jahr neue Richtlinien veröffentlicht und vor allem auch Zahlen. 7,9 Millionen Menschen zwischen 18 und 64 Jahren konsumieren Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. Was genau heißt das? Ab wann ist es denn gesundheitlich riskant? Ist es 1 Glas, 2 Gläser oder 3 Gläser am Tag in der Woche? Da bringen wir Licht ins Dunkle mit Wissenschaftsjournalist und Autor Bas Kast. Der kennt sich aus, denn er hat sich dieses Thema wortwörtlich zu Herzen genommen und in seinem Buch »Warum ich kein Alkohol mehr trinke« eine eigene Studie gestartet. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Damit ihr keine neuen Folgen verpasst, abonniert doch gerne den Vital-Podcast einfach mit dem Klick auf die Glocke. Und bis zum Wiederhören könnt ihr uns gerne bei Instagram folgen oder bei Facebook oder auch auf vital.de ganz viel nachlesen. Außerdem gibt es wie immer das Vital Printheft, in das ihr reinschauen könnt. Und ihr könnt uns auch schreiben. Einfach eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Liebe Grüße, eure Clarissa.